Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Auf Indonesien wollen wir heute blicken, das Land, in dem weltweit die meisten Muslime leben. Und wir wollen das tun mit einem Mann, der dort seit fast 50 Jahren lebt und wirkt. Franz Magnus Suseno ist Jesuitenpater und als Rektor der Philosophischen Hochschule in Jakarta einer der bekanntesten Intellektuellen des Landes, eine Stimme, auf die man hört. 2001 erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland und ist, das wird unsere Schweizer Hörer interessieren, Ehrendoktor der Theologischen Fakultät in Luzern. Grüß Gott, Pater Professor Magnus Suseno. Willkommen in unserer Sendung. Für alle, die Sie nicht kennen, darf ich Sie kurz vorstellen, darf sagen, dass Sie trotz Ihres fremdländisch klingenden Namens ein gebürtiger Schlesier sind, geboren 1936 in Eckersdorf am Eulengebirge als Franz Graf von Magnus. Jetzt leben Sie aber, wie erwähnt, schon seit 47 Jahren in Indonesien, besitzen die indonesische Staatsbürgerschaft und haben sich den Zweitnamen Suseno zugelegt. Wie ist es damals, 1961, eigentlich dazu gekommen, dass Sie nach Java in Indonesien gingen?
Ich bin Jesuit und die deutschen Jesuiten haben in den 50er Jahren begonnen, in Indonesien zu arbeiten, und mich haben einige Briefe meiner Mitbrüder sehr beeindruckt, und da habe ich mich am Ende meines Philosophiestudiums als junger Vater nach Indonesien gemeldet und habe das nie bereut. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich nach Indonesien gekommen bin. Ich werde in Indonesien bleiben, soweit es von mir abhängt. Ich bin ja, wie Sie vorher sagten, Indonesier geworden. Ich habe gar keinen Plan, zurück nach Deutschland zu gehen. Ich bin hier viel mehr eingewurzelt jetzt als in Deutschland.
Kommen wir mal auf das Land selber zu sprechen. Indonesien wird für die meisten unserer Hörer eher ein unbekanntes Land sein. Im Lexikon kann man nachlesen, dass es aus über 17.000 Inseln besteht. Auf einer Fläche, die übertragen auf Europa ein Gebiet von Irland bis zum Ural umfassen würde. Was lässt sich über die sprachliche und kulturelle Vielfalt auf Indonesien sagen?
Indonesien besteht in der Tat auch aus Hunderten von Sprachgruppen, aber natürlich gibt es ein Zentrum. Das Zentrum ist die Insel Java, da gibt es nur drei Sprachen, Javanisch, Sundanesisch und Madoresisch. Und fast zwei Drittel aller 240 Millionen Indonesier drängen sich auf der Insel Java. Ich selbst bin sozusagen durch die javanische Kultur in Indonesien eingetaucht. Ich habe erst einmal 13 Monate Javanisch gelernt, bevor ich überhaupt mit Indonesisch angefangen habe. Indonesisch ist die Nationalsprache, die eigentlich aus dem Malaiischen entwickelt ist. Es ist im Wesentlichen dieselbe Sprache, die man auch in Kuala Lumpur oder in Brunei Darussalam spricht. Und die vereint doch ganz Indonesien irgendwie. Es gibt ein Nationalbewusstsein. Und Indonesien ist ein geeintes Land, aber natürlich mit massenhaft Spannungen auch.
Sie sagen, die Sprache sei ein einigendes Band des Landes. Wie ist es mit der Religion? Der Islam ist ja die größte Religion des Landes. Etwa 88% der Bevölkerung bekennt sich zu ihm. Circa 9% sind Christen. Die traditionellen asiatischen Religionen, also Buddhismus und Hinduismus, spielen da eher nur eine untergeordnete Rolle. Wie ist das eigentlich historisch zu erklären?
Der Islam ist ja vorgestoßen über Indien und seltsamerweise auch über China nach Südostasien. Die Malaya sind ja alles Muslime und bis hinauf in den Südteil der Philippinen und eben in die größten indonesischen Inseln. Der Islam ist auch in Asien die weitaus größte Religion. Und das Interessante am indonesischen Islam ist, dass er enorm vielfältig ist. Vor allem gibt es eine starke Gruppe, vor allem unter den Javanern, die auch sehr stark durch ihre vorislamischen Traditionen bestimmt sind, die vor allem sehr offen und tolerant sind. Die haben ja das erstaunliche Phänomen, dass sich aus dem javanischen Islam eine katholische Gemeinschaft von etwa 1 Million Katholiken gebildet hat und auch protestantische Gemeinden vielleicht etwas weniger. Das ist ein ganz einmaliges Phänomen. Diese Javaner, die keinen religiösen Extremismus haben wollen, haben auch bewirkt, dass Indonesien eine Verfassung bekommen hat, in der alle Religionen gleichberechtigt sind. Natürlich gibt es in Indonesien zahlreiche kleine Diskriminierungen gegenüber Christen und es kommt auch immer wieder mal etwas vor. Aber im Wesentlichen sind die Minderheiten, also die Christen, aber auch die wenigen Buddhisten und die balinesischen Hindus, gleichberechtigt und frei, und Christen haben ihre Kirchen unter den Muslimen, die läuten ihre Glocken zum Engel des Herrn um 6 Uhr morgens, 12 Uhr mittags und 6 Uhr abends und können eigentlich ungehindert arbeiten.
Man hört ja immer wieder den Slogan, Islam ist eben Islam, und das will heißen, dass der Koran gar nicht viel Deutungsspielraum zulässt, und wir wissen ja, wie zum Beispiel der Koran in manchen arabischen Ländern ausgelegt wird. Wie konnte es denn dazu kommen, dass auf Java eine so besondere Form des Islam sich herausgebildet hat?
Diese Toleranz ist primär eine kulturelle Eigenschaft der Javaner. Die Javaner haben eine sehr intensive Kultur, auch ein sehr intensives javanisches Selbstbewusstsein, und es ist dem Islam nicht gelungen, die Mehrheit der Javaner sozusagen total zu islamisieren. Die sind schon Muslime, aber in erster Linie sind sie Javaner, und als Javaner sagen sie, jeder muss der religiösen Richtung folgen, zu der er sich innerlich hingezogen fühlt, und da darf man ihn nicht hindern. Und das ist eigentlich die Grundlage der javanischen Toleranz. Javaner sind auch der Auffassung, dass Religionen Wege sind und nicht ein Ziel. Das Ziel ist einerseits eine innere Vereinigung mit Gott, andererseits, dass man sich persönlich sicher und am richtigen Ort fühlt. Und wie das erreicht wird, ist nicht wesentlich. Daher sollte für Javaner eine Religion niemals einen exklusiven Anspruch erheben.
Jetzt haben Sie eben gesagt, dass in Indonesien prinzipiell Religionsfreiheit herrscht. Und ein Kennzeichen von Religionsfreiheit ist ja immer, dass man die Religion auch frei wechseln kann. Nun wissen wir ja alle, dass das in islamischen Staaten eigentlich ziemlich unmöglich ist. Das heißt, es steht sogar die Todesstrafe drauf. Nun habe ich aber gelesen, dass das in Indonesien sehr wohl möglich sein soll. Stimmt das?
Das stimmt. Also in Indonesien werden auch jetzt immer noch Menschen getauft, obwohl wir in den letzten 30 Jahren in Indonesien eine starke innere Islamisierung gehabt haben, die unter dem vorigen Präsident Suharto begonnen hat. Diese Islamisierung hat zur Folge gehabt, dass viele Javaner aus Familien, die früher praktisch ihren Islam nicht praktiziert haben, also zum Beispiel nicht fünfmal am Tag gebetet haben und in der Fastenzeit und jetzt auch nicht gefastet haben, die fasten nun und die beten, aber sie sind nicht irgendwie hart geworden. Politisch sind sie immer noch eher als säkulär einzustufen. Sie werden also keine religiös bestimmte Partei, zum Beispiel eine islamisch bestimmte Partei, wählen. Und insofern hat sich diese Kultur weiter gehalten. Es gibt in Indonesien auch jetzt einen extremistischen Flügel, der an Einfluss gewinnt. Man kann sagen, es findet irgendwie ein Tauziehen in die Seele des indonesischen Islams statt. Bleibt der offen und moderat oder werden diejenigen gewinnen, die ihn in eine sehr arabische Form bringen möchten, aber es scheint nicht so zu sein, dass diese sogenannten Hardliner gewinnen werden.
Also Sie schätzen die Gefahr einer Radikalisierung des Islams in Indonesien als nicht sehr groß ein. Wie ist denn eigentlich die Stimmung bei Ihnen auf dem Campus? Denn die Hochschulen, die gelten doch sehr häufig als ein Gradmesser für das, was gerade an geistigen Strömungen in der Gesellschaft so vorherrscht.
Ja, unsere philosophische Hochschule, die ist in gewisser Hinsicht eher einmalig. Die wurde unter anderem gegründet, damit Franziskaner, Jesuiten, Weltpriester und jetzt auch ein paar andere Orden einen Teil ihrer kirchlichen Studien, also in Philosophie und etwas Theologie machen können. Ist aber andererseits immer offen gewesen und knapp die Hälfte aller Studenten sind normale Laien und wir haben einen Magisterkurs, der sich enorm entwickelt. Da sind 30% der Studenten Muslime. Ein beachtlicher Teil von denen hochkarierte Intellektuelle, die also aus Nicht-Regierungsorganisationen, oft auch aus den Medien und zum Teil von den Universitäten als Dozenten kommen, die bei uns einen Magister machen wollen. Also an dieser Hochschule versuchen wir, und das wird auch geschätzt, Muslimen, natürlich auch unseren eigenen Leuten, zu helfen, den Mut zu haben, kritisch zu denken und verantwortlich und in Richtung Menschenrechte und Demokratie ein Commitment zu haben. An Staatsuniversitäten, da gibt es starke fundamentalistische Gruppen unter den Studenten, die versuchen, die Studenten fundamentalistisch zu beeinflussen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute mit Indonesien beschäftigen, mit dem weltweit größten muslimischen Land. Telefonisch zugeschaltet aus Jakarta ist uns weiterhin Pater Professor Magnis Suseno. Und Herr Professor, Sie haben uns vor der Pause schon erläutert, dass es sich bei dem Islam auf Java in Indonesien um einen eher moderaten, toleranten Islam handelt. Man darf aber auch nicht übersehen, dass es in den vergangenen Jahren auch schwere Zwischenfälle gab zwischen Christen und Moslems. Es war zu lesen von über 10.000 Toten. Was hat denn diese Spannungen damals herbeigeführt?
In der Tat, wie Sie sagten, da gab es fast 10.000 Tote. Allerdings sind die Hintergründe dieses Konfliktes außerordentlich komplex. Wir haben nicht nur religiöse Gründe, sondern auch Konflikte zwischen Stämmen, zwischen Einheimischen und Zugereisten, sehr oft wirtschaftliche Konkurrenz und sogar politische Dinge. Es ist also komplex, hat wenig mit religiösen Fanatismus von beiden Seiten zu tun. Die Hardliner, die Fanatiker, die haben wir hier auf Java, können sich nicht durchsetzen, aber die merken wir schon. Nicht? Das ist auch zum Beispiel besonders schwierig, Erlaubnis zum Kirchenbau zu kriegen. Also es ist nicht so, dass wir keine Probleme haben. Nein, nein, es ist durchaus auch Gefahr da. Aber im Wesentlichen sind wir immer noch frei. Und es hat sich jetzt auch gezeigt, dass die Extremen keine Unterstützung von der Mehrheit der Muslime kriegen. Das ist ja auch eine Sache interessant gewesen. Während dieser Bürgerkriege in Mittel-Sulawesi und in den Molukken, da hat es nirgends auf Java, Sumatra, Sympathieattacken auf Christen durch Muslime gegeben. Das hätte ja möglich sein können, aber man hat die Dinge örtlich beschränken können. Im Gegenteil, unsere christlichen Beziehungen zu islamischen Organisationen haben die ganze Zeit stattgefunden und sich eher verbessert. Mhm. Also es gibt doch Grund zu einem gemäßigten Optimismus.
Die Fundamentalisten finden also wenig Unterstützung bei der breiten Bevölkerung, bei den gemäßigten Muslimen. Dass es so wenig Spannungen, relativ gesehen natürlich, so wenig Spannungen zwischen Christen und Muslimen gibt, hat aber noch einen anderen Grund, und das ist der Dialog, der in Indonesien geführt wird, der auch durchaus Erfolg hat. Nun habe ich eben schon gesagt, Sie sind einer der bekanntesten Intellektuellen im Land. Sie haben dementsprechend auch Kontakte bis in die höchsten Kreise. Unter anderem sind Sie mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Abdurrahman Wahid befreundet, der auch lange Jahre Vorsitzender der größten muslimischen Organisation war. Wie muss man diesen Dialog zwischen den Religionen denn führen, dass er Erfolg hat?
Also eine wichtige Sache ist auch in Indonesien, dass man diesen Dialog nicht nur unter Intellektuellen und auf hohem Niveau hat, sondern auch an den Grassroots, also in der Bevölkerung selbst. Also zum Beispiel Dialog oder sagen wir Kommunikation, laufende Kommunikation zwischen einem Pfarrer und führenden Muslimen in seinem Pfarrbereich. Das ist sehr wichtig. Da braucht man sonst gar kein Programm zu haben. In solchen Dialogen bespricht man da nicht die Unterschiede zwischen den Religionen. Wenn man was bespricht, dann geht es um Programme in Indonesien, zum Beispiel, was man für die Armen tut oder Katastrophenhilfe oder sehr wichtig, ganz einfach, wie man Frieden hält. Oder man spricht darüber, dass es zu Spannungen kommt und wie man die überwinden kann. Also solche Dinge. Das Entscheidende ist jedenfalls in Indonesien, vielleicht nicht nur in Indonesien, überhaupt der Kontakt selbst, dass man aufeinander zugeht. Es ist eines der großen Probleme, das Misstrauen zwischen den Kommunitäten, dass man einfach a priori Gefühle hat, Angstgefühle. Auch die Muslime haben Angst vor Christen. Und dann ist sie haben Angst, dass sie den Christen immer unterliegen, dass die Christen listig ihnen Leute abziehen und so weiter. Das kann man überwinden, indem man miteinander spricht, sich kennenlernen. Und das sich kennenlernen ist besonders wichtig.
Also ein Dialog auf der menschlichen Ebene in erster Linie. Ist denn dieser Dialog in der letzten Zeit aufgrund der weltpolitischen Lage schwieriger geworden?
Der Dialog ist nicht schwieriger geworden. Im Gegenteil, er hat in Indonesien eigentlich erst in den letzten 20, 15 Jahren trotz wachsender Spannungen zugenommen. Was beeinflusst ist durch die weltpolitische Lage, das ist der Extremismus, das ist immer wieder mal etwas Terror, wir haben allerdings seit über 3 Jahren keine große Terrorattacke mehr gehabt, wird aber irgendwann mal wieder kommen. Also da bauen sich auch bei uns Spannungen auf, aber das geht nicht eigentlich in den Dialog hinein. Der Dialog, der findet immer noch statt und eigentlich sehen es beide Seiten als wichtig an. Nach der ersten Bali-Bombe zum Beispiel sind die Muslimen auf die Christen zugegangen und haben sie zum Dialog und sogar zu gemeinsamen Beten aufgefordert.
Pater Magnus Suseno, kommen wir mal auf die Arbeit der Kirche zu sprechen. Sie sind als Christ, als Priester in einem fremden Land natürlich automatisch auch Missionar, Botschafter des eigenen Glaubens. Nun ging ja Mission früher oft einher mit Kolonialismus, das heißt, die Einheimischen haben den Glauben oft einfach angenommen, ohne dass dieser wirklich inkulturiert war. Heutzutage haben wir es mit einer ganz veränderten Situation zu tun. Missionare wirken vielfach in einer globalisierten Welt mit allen möglichen Verlockungen. Und sie wirken in Ländern, in denen andere Religionen unterdrückt werden. Wie muss man denn nach Ihrem Verständnis heute Mission definieren, so dass sie auch Erfolg hat?
Die koloniale Vergangenheit spielt eigentlich keine Rolle mehr. In Indonesien ist immer noch entscheidend überhaupt die doch religiös aufgeheizte Atmosphäre. Priester sind auch bei Muslimen im Allgemeinen hoch angesehen, auch unsere Ordensschwestern. Was für uns selbst kommen die Schwierigkeiten, sagen wir, von drei Seiten. Einerseits ist immer ein islamischer Druck da und wir taufen nicht nur Muslime, wir verlieren auch viele durch Mischehen an den Islam. Zweitens die große Armut. Das ist ein echtes Problem auch in unseren Gemeinden. Wie hilft man die Armen in der Gemeinde? Wie zeigt man denen wirkliche Solidarität, sodass sie spüren, sie sind nicht allein gelassen? Man hilft ihnen. Und das Dritte ist, in den Großstädten, gerade unter den manchen Katholiken, eine beginnende Säkularisierung, wo dann, sagen wir, Intellektuelle sagen, die Predigten sind aber langweilig und dann weniger in die Kirche gehen. Das ist aber wohl ein Phänomen, das man nur in Jakarta und so hat, sonst eigentlich noch nicht. Sonst sorgt der islamische Druck natürlich für ein starkes katholisches Bewusstsein.
Also die doch latent angespannte Lage lässt die Katholiken des Landes zusammenrücken. Was lässt sich denn generell von der Bedeutung dieser kleinen christlichen katholischen Minderheit sagen?
Ja, ich meine, es sind fast 10% aller Indonesier Christen, davon knapp 2/3 Protestanten, also es sind viel weniger Katholiken. Aber Christen sind die starke Minderheit und haben dadurch natürlich schon eine Bedeutung, sind auch sehr engagiert in politischen Fragen und überhaupt in der Frage, wie kommt Indonesien weiter, was tut man gegen die immer noch große Armut und solche Dinge. Und da können dann wieder Christen auch mit Muslimen ganz gut zusammenarbeiten.
Was sind die Schwerpunkte in der seelsorglichen Arbeit der Kirche?
Die Kirche in Indonesien tut sehr vielfältige Dinge. Natürlich überall Pfarrarbeit, aber dann auch sehr viele Schulen, eine beachtliche Zahl von Universitäten, dann, was wir hier kategoriale Seelsorge, also Seelsorge von bestimmten Gruppen nennen, viel Studentenseelsorge, Medienarbeit, sowohl in Druckmedien als in elektronischen Medien. Das ist wohl die Hauptsache. Dann haben die Christen, gerade auch die Katholiken, einen beachtlichen intellektuellen Einfluss, weil wir haben einige führende Intellektuelle in Indonesien, die also voll im intellektuellen Diskurs stehen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Indonesien ist heute unser Thema und telefonisch zugeschaltet ist uns weiterhin der Jesuitenpater Professor Magnus Suseno aus Jakarta. Und Herr Pater, wenn wir jetzt nochmal auf die politische Lage in Indonesien blicken, dann muss man feststellen, dass diese ja noch junge Demokratie durchaus eine Erfolgsgeschichte ist. Die Wahlen sind frei, die Presse ist es auch, wie eigentlich in kaum einem anderen asiatischen Land. Was ist denn aus Ihrer Sicht die größte Gefahr für diese noch junge Demokratie?
Die größte Gefahr ist ganz eindeutig und traurigerweise die grassierende Korruption, auch in der politischen Klasse. Und das wird ihm vermutlich jeder Indonesier sagen. Die Korruption hat nach dem Fall des Präsidenten Suharto den man selbst zu Recht der Korruption beschuldigt hat, nicht ab, sondern zugenommen. Sie ist sozusagen demokratisiert worden. Und hier in Indonesien spricht man von Money-Politik, also Geldpolitik. Und das ist das größte Problem. Es gibt keine große Gruppe hier, die jetzt gegen die Demokratie ist. Das Militär tut auch nicht. Also eigentlich könnte es ganz gut gehen. Natürlich ist die Demokratie, die hat auch noch manche andere Schwächen. Aber die Leute können auf die Dauer das Vertrauen in die Demokratie verlieren, wenn sie merken, dass ihre Abgeordneten total bestechlich sind und immer nur auf Geld ausgehen. Das ist eine echte Herausforderung, ein echtes Problem, das übrigens in Indonesien sehr offen besprochen wird.
Wie groß ist eigentlich die Sehnsucht der Menschen nach dem von Ihnen gerade erwähnten verstorbenen Militärherrscher Suharto, der ja von vielen immer noch als Vater des Aufbaus des Landes verehrt wird?
Die Sehnsucht ist nicht sehr groß. Gelegentlich hört man mal, dass es eigentlich unter Suharto besser war, aber das ist noch keine wirkliche Bewegung sozusagen. Wie schön war es doch unter Suharto, weil man hat auch schlimme Erinnerungen. Die Finanzkrise außerdem kam unter Suharto. Die Gewalttätigkeiten haben in den letzten Jahren von Suharto bereits begonnen. Und insofern ist, glaube ich, die Nostalgie nach Suharto immer noch recht begrenzt.
Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Beziehungen zwischen Indonesien und Osttimor? Osttimor hat sich ja vor einigen Jahren von Indonesien losgesagt und es ist abgesehen von den Philippinen das einzige mehrheitlich katholische Land in Asien, deswegen auch besonders von Interesse für uns.
Ja, Sie wissen natürlich, wie die Geschichte dort war und dass nach dem Referendum, wo sich fast 80% der Osttimoresen gegen einen Anschluss, ein weiteres Zusammensein mit Indonesien ausgesprochen haben, es zu gewaltigen Unruhen kam, die bewirkt waren durch Milizen, die vom indonesischen Militär aufgezogen waren. Das ist erstaunlicherweise dann eigentlich sehr schnell aus dem Bewusstsein gesunken. Und dann haben sich ja beide Regierungen auf etwas geeinigt, was im Ausland ständig scharf kritisiert worden ist. Sie haben sich geeinigt auf eine Kommission, die die Menschenrechtsverletzungen im letzten Jahre der indonesischen Herrschaft über Osttimor untersuchen sollte, aber ohne Berechtigung, irgendjemanden vor Gericht zu bringen. Und man hat das also im Ausland schwer kritisiert, weil es waren ja wüste Menschenrechtsverletzungen. Die Hälfte der Bevölkerung musste fliehen, zum Teil ist das Land abgebrannt, über 1000 Tote und so weiter, also wirklich schlimm. Aber ich muss sagen, es spricht da auch etwas dafür. Der osttimoresische Präsident Nananya Gusmao und auch der heutige Präsident Ramos Horta, die haben wohl von Anfang an gesehen, dass für Osttimor ein gutes Verhältnis zu Indonesien eine Überlebensfrage ist. Die haben wiederum realisiert, wenn man die indonesischen Militärs auch noch bloßstellt, dass sie vor der ganzen Welt sozusagen öffentlich an den Pranger gestellt werden, dann könnte das sehr schwierig werden für Osttimor, denn die Indonesier bräuchten ja nur vom indonesischen Timor aus da die Unruhen anzetteln, die sie jetzt dort sowieso haben. Und das hat Indonesien seit der Zeit überhaupt nicht gemacht. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Fall, wo Indonesien infiltriert hat oder mitgemischt hat in diesen Aufständen, die es dort gab. Die Beziehungen sind gut. Es ist wohl, wenn man sagen will, ein Pragmatismus, der vielleicht nicht ideal ist, aber man muss es verstehen. Dann hat ja vor einem halben Jahr oder 3 Monaten diese Kommission ihr Ergebnis gebracht, das offiziell noch nicht veröffentlicht wurde. Aber das Erstaunliche ist, dass sie da ganz klar das indonesische Militär beschuldigt haben, nur können Sie sie nicht vor Gericht bringen. Also ich glaube, dass sich die Beziehung inzwischen gut entwickelt hat. Ich war zweimal dort, habe Vorträge halten müssen, alles immer auf Indonesisch. Sie verstehen das ganz gut. Und ich hoffe, dass die Beziehung weiter so bleiben. Indonesien möchte nicht, dass Osttimor irgendwie sich schlecht entwickelt, dass nochmal nach Osttimor, da will niemand hin. Also es ist nicht ideal vom Gesichtspunkt der Menschenrechtsverletzungen, aber ich glaube, es ist ein verständlicher Pragmatismus. Also ich kann verstehen, warum die indonesische und die osttimoresische Regierung das getan hat.
Pater Magnus Suseno, lassen Sie uns am Ende unseres Gespräches noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben erfahren, dass Indonesien ein Land ist mit über 240 Millionen Menschen. Die meisten davon sind Muslime. Es ist das größte islamische Land überhaupt. Zwei Fragen zu diesen Fakten. Erstens, welche Rolle wird Indonesien zukünftig in der Region Südostasien spielen? Und zweitens, kann vielleicht die von Ihnen erwähnte moderate Ausprägung des Islams in Indonesien eine gewisse Strahlkraft erlangen, die sogar eines Tages andere islamische Staaten erreicht?
Ich glaube, dass Indonesien im Wesentlichen die Außenpolitik von Suharto weiterführt. Und Suharto hat eine hervorragende Politik in der südostasiatischen Staatengruppe betrieben, hat eine Low-Profile-Politik betrieben. Die haben ja alle Angst vor Indonesien, nicht unsere Nachbarn, die Malaysia, die Singapur, haben alle Angst. Und Suharto hat statt wie Sukarno, sein Vorgänger, sich wichtig zu machen, immer sozusagen positiv gewirkt. Das wird Indonesien weitermachen. Also ich glaube, der Einfluss in Südostasien ist positiv. Der indonesische Islam ist dadurch etwas beschränkt, dass die ganze Kommunikation auf Indonesisch passiert und daher eigentlich von der islamischen Welt nicht wahrgenommen wird. Aber inzwischen sind indonesische muslimische Politiker und Muslimführer überhaupt doch schon aktiver, zum Beispiel in den Südphilippinen sind mehrmals, immer wieder Indonesier, die versuchen zu vermitteln zwischen der Regierung in Bangkok und den islamischen Aufständischen. Und ein gewisser Einfluss wird schon da sein von Indonesien auch auf einen anderen Islam.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit dem Jesuitenpater Professor Franz Magnus Suseno aus Jakarta. Die schlechte Tonqualität der Leitung nach Indonesien bitten wir zu entschuldigen. Wir haben in dem Gespräch gehört, wie wichtig ein gut geführter Dialog der Religion in Indonesien ist. Dazu bedarf es aber auch gut ausgebildeter Priester und Katecheten. Ihre Ausbildung und Ausrüstung bildet seit langem einen der Schwerpunkte der Hilfe von Kirche in Not dort. Wenn Sie helfen möchten, können Sie sich gerne beim Hilfswerk informieren. Ich nenne Ihnen stellvertretend für alle Sekretariate die Nummer des Münchner Büros. Sie lautet 089 für München und dann 760 7055. Nächste Woche beschäftigen wir uns mal wieder mit der jüngeren Kirchengeschichte. Vor 75 Jahren wurde das Reichskonkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem damaligen Deutschen Reich geschlossen. Ein Vertragswerk, das uns heute noch besonders interessiert, weil es immer noch in der BRD als gültig angesehen wird. Alles zum Reichskonkordat wird uns dann unser Gesprächsgast berichten. Thomas Brechenmacher, Geschichtsprofessor an der Universität in Potsdam. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten zu Weltkirche aktuell. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not Ihr Volker Niggewöhner.